ARD Sounds.
Also wir sind wirklich auf der ganzen Welt vertreten. Wir haben in Deutschland, das ist natürlich unser Hauptthema, wo wir selber auch alles selber machen und selbstständig verkaufen hauptsächlich. Im Ausland verkaufen wir hauptsächlich über Handelspartner. Und da sind wir mittlerweile in 96 Ländern sind wir da unterwegs.
96 Länder, weltweit im Einsatz. Und doch kennen außerhalb der Branche nur wenige diesen Namen aus Bad Tabaz. Krummbein Rationell baut Maschinen, die schneiden, dosieren, streuen und in Bäckereien rund um den Globus dafür sorgen, dass Präzision am Ende auch über den Geschmack entscheidet. Ich bin Johannes Michael Noack und einmal pro Woche stelle ich Ihnen diese Hidden Champions vor. Die unsichtbaren Champions aus Thüringen.
Unsichtbar groß. Thüringens Hidden Champions erzählen.
Heute zu Gast ein Unternehmen, das wie kaum ein anderes für Präzision im Teig steht. Maschinen, die Kuchen schneiden, Teig dosieren und Streusel platzieren und das millimetergenau. Wir sind bei Krummbein Rationell in Bad Tabaz. Bei mir im Studio ist Ralf Krummbein, geschäftsführender Gesellschafter. Schönen guten Morgen erstmal. Willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen. Danke für die Einladung.
Wann ist Ihnen bewusst geworden, dass aus der Idee Ihres Vaters mal Weltmarkttechnik werden würde?
Naja, das ist halt ein schleichender Prozess. Da gibt's ja nicht den Tag, ab heute sind wir Weltmarktführer. Das ist halt ein schleichender Prozess. Wir haben zu DDR-Zeiten angefangen. Da war natürlich das Weltmarkt unter ganz anderen Voraussetzungen zu sehen. Da gab's keinen Weltmarkt, da gab's nur einen sehr begrenzten Markt. Und irgendwann gab's halt die Option, dass wir nach dem Neustart der Wende sozusagen auch die anderen Bereiche erobern durften, konnten, wollten, je nachdem, wie man das sieht. Und so ist es halt ein schleichender Prozess gewesen. Es gab so die ersten Anfänge im angrenzenden europäischen Raum, Schweiz, Österreich, somit haben wir angefangen, quasi die Bereiche außerhalb von Deutschland zu betreuen. Und irgendwann mittlerweile betreuen wir die ganze Welt und sind da aktiv tätig.
Was genau hat Ihr Vater damals entwickelt und warum? Was war der Antrieb?
Ja, angefangen hat er mal mit Holzbearbeitungsmaschinen, also für die Tischler- und Holzbearbeitungsbranche. Hat da Furnierbeschichtungsmaschinen, hört sich ganz toll an. Das sind im Endeffekt die auf die Möbelplatten die Seiten aufkleben, die Maschine erfunden oder beziehungsweise gebaut. Und recht schnell ging es dann eigentlich in eine andere Richtung, weil sich die DDR-Bürger, wie das so schön hieß damals, im Ausland die Nase lang gezogen haben mit Hörnchen, weil in Polen und in Tschechien gab es Hörnchen zu kaufen.
Müssen wir mal kurz erklären. Also wir reden ganz normal von diesen Teighörnchen.
Ja, also heute kann man so ein bisschen dieses Croissant-Thema sehen, aber es ist kein Croissant, es ist klassisch dieses Milchbrötchenhörnchen. Also diese, und das gab es da wohl ziemlich viel und die Leute wollten das gerne auch in der DDR kaufen und die Bäcker haben aber gesagt, nee, machen wir nicht, weil das zu viel Arbeit ist, händisch gesehen.
Was war da die Arbeit dabei?
Ja, die müssen ja, also das ist ein Stück Teig, der muss ausgerollt werden, in eine Form gebracht werden, dann muss er gerollt werden. Das muss man halt mit der Hand machen. Das ist unheimlich viel Arbeit.
Okay.
Und so ist es eigentlich zustande gekommen. Und dann heute würde ich sagen, das ist die Bäckerinnung. Damals hieß das anders, bin ich gar nicht sicher, wie das hieß. Die Innung hat quasi gesagt, Mensch, wenn wir das machen wollen, bräuchten wir eine Maschine dafür. So, und das war so ein bisschen der Start. Da haben sie jemanden gesucht, der die bauen kann.
Das war in den 70ern?
Anfang der 80er Jahre war das, genau. Mhm. Gegründet sind wir 77. Die ersten 2-3 Jahre haben wir das Thema Tischlereimaschinen betreut. Und Anfang der 80er Jahre kam dann diese Idee, dass sie jemanden gesucht haben, der diese Maschinen bauen kann. Und hat dann die Frage einfach gesagt, ob er meinem Vater, ob er sich vorstellen kann, dass er die Branche wechselt. Und hat dann im Prinzip ein Konzept gekriegt von einer Maschine, die aus den Vorkriegsjahren schon existiert hat. Von der Technik her. Und hat gesagt, okay, die müssen wir überarbeiten. Das wäre aber die Basis dafür. Und hat er das gemacht und ist dann in diese Thematik reingekommen, dass er Hörnchen wickeln kann mit seiner Maschine.
Wie viele Hörnchen hat die in der Stunde oder wie muss man sich das vorstellen?
Also man kann das so haben, wenn die richtig gut betrieben worden ist, kamen da alle 2 Sekunden Hörnchen raus. Und also das ist nicht so schnell, konnte das keiner bedienen. Also da gab's ja vielleicht mal 1000 Hörnchen am Tag, wo da gemacht worden sind damit.
Wie viele von diesen Maschinen haben Sie gebaut oder Ihr Vater damals?
Ja, also wir haben dann an die 500 Maschinen gebaut über die Jahre weg. Das waren schon eine Menge. Also das Hauptproblem war eigentlich ja nicht, dass wir die Menge bauen konnten, sondern die bauen durften, will ich es jetzt auch nicht nennen. Das Hauptproblem war, dass Materialknappheit beherrscht hat. Also dass die Möglichkeiten einfach begrenzt waren durch die Materialbeschaffung.
Und das war auch im Keller oder der Garage angefangen oder gab es da schon richtig Betriebsräume dafür?
Nee, das war dann schon so, wo er sich selbstständig gemacht hat, hat er im Prinzip im eigenen Wohnhaus einen Bereich angebaut und gangbar gemacht. Das wurde dann die Werkstatt sozusagen im kleinen Bereich Stück für Stück ein bisschen angebaut, dann über die Jahre hinweg. Und so ist es halt im Privatbereich entstanden, damals im Privathaus.
Sie sind Jahrgang?
77, selbes Jahr wie die Unternehmensgründung.
Okay, das waren ja zwei bedeutende Schritte dann im Leben Ihres Vaters.
Ja, also haben einige schon gesagt, da hat er echt weit gedacht, wo er uns Unternehmen und den Nachfolger gegründet hat.
Wann waren so Ihre ersten Erinnerungen, dass der Vater da irgendwas baut?
Ja, also ich bin in dieser Werkstatt nicht aufgewachsen, das muss man einfach so sagen. Ich habe das immer von Anfang an erlebt, obwohl als kleines Kind dann was wahrnimmst und dann immer dabei gewesen, habe das also von vorne bis hinten erlebt und miterlebt.
Da muss es ja irgendwann auch den Schritt gegeben haben, dass Ihr Vater gesagt hat, so jetzt mache ich das nicht nur alleine, sondern wir müssen jetzt eine Stückzahl schaffen, ich brauche hier noch Mitarbeiter oder wie ist das vonstatten gegangen?
Richtig, das war ja auch diese Phase, gleich von Anfang an war das so, dass er recht schnell auch zwei Mitarbeiter hatte, weil er einfach gesagt, okay, so ganz alleine geht das natürlich nicht irgendwo, wenn man auch gerade Maschinen baut. Und so ist es dann halt mit den gegebenen Möglichkeiten, die erlaubt waren, hat er sich dann vergrößert und hat dann bis zur Wendephase maximal, ich glaube, 10 Mitarbeiter waren erlaubt und die haben wir auch gehabt.
Das war ja gar nicht so einfach, eine eigene Firma im Osten zu haben.
Nee, das war eine Nummer, muss man einfach so sagen. Ich meine, das Hauptthema war früher angestellter Betriebstechniker bei einer großen Tischlerfirma. Da ist auch dieser Start gekommen und da gab es in den 70er Jahren diese Entscheidung von der obersten Staatsebene, dass man sagt, okay, wir haben ja erstmal gar keine Privatunternehmen mehr zugelassen, aber es funktioniert wohl auch nicht so gut ohne diese kleinen, damals hieß das Rationalisierungsmittelbaufirmen. Und da gab es dann eine Möglichkeit, dass man sich selbstständig machen konnte, in gewissen Rahmenbedingungen, die festgelegt worden sind.
Und alle Mitarbeiter und auch Ihre Familie konnten davon leben?
Ja, das war so. Also alle Mitarbeiter. Und wie gesagt, die ist auch gerade, wo dann das Thema Hörnchenwickelmaschine, wie diese Maschine auch so schön hieß, in den Markt gekommen ist und wo wir dann Möglichkeiten hatten, das ging dann ganz schnell, wo die Möglichkeit bestand, dass sich Bäcker sowas kaufen konnten. Da war natürlich auch eine riesen Begehrlichkeit da und dementsprechend wurden auch sofort die Auftragsbücher voll. Also es war dann so im Umkehrschluss, dass wir eigentlich gar nicht genug Maschinen produzieren konnten, wie viel Nachfrage da war.
Gibt's diese Brötchen, eine Hörnchenwickelmaschine heute noch?
Die gibt's noch, die produzieren wir nicht mehr. Wir haben aber doch viele Kunden aus den 80er, 90er Jahren, die so eine Maschine mal hatten und die auch die nach der Wende alles so ein bisschen auf Seite gestellt haben, weil sie gesagt haben, okay, es gibt bestimmt was Besseres auf dem neumodischen westlichen Markt sozusagen. Und dann haben sie auch mal noch gemerkt, Mensch, die war ich gar nicht so schlecht, die war total einfach zu bedienen und dann haben die wieder rausgeholt. Viele arbeiten auch noch damit und wenn da ein technisches Problem ist, können die zu uns kommen. Es ist keine hochkomplexe Elektronik dran, also alles, was dran kaputt gehen könnte, können wir jederzeit wieder herstellen.
Also den Support gibt's noch.
Genau, wir haben immer mal eine wieder bei uns im Haus, gucken wir mal alle ganz spannend, wenn mal wieder so ein Gerät dasteht, weil viele Mitarbeiter, die danach gekommen sind, kennen das ja gar nicht. Die dann natürlich sagen, Mensch, toll, und dann machen wir auch mal einen Test, dass wir einfach sehen, was da passiert und es ist immer spannend.
Aber wann haben Sie die letzte gebaut oder wann gab es die letzte Nachfrage, dass jemand gesagt hat, oh, so ein Ding möchte ich auch haben?
Ja, also wir haben die bis kurz nach der Wende gebaut. Das war so, ich sag mal, Anfang der 90er Jahre gab es nochmal ein, zwei, dreimal Anfragen nochmal, aber das war dann recht schnell kein Thema mehr.
Wendezeit war also quasi so ein Knackpunkt, wo es nochmal neu losging. Waren Sie dann schon mit dabei?
Nee, ich bin ja in der Wendephase, war ich 12,5 Jahre alt, wo die Wende kam. Also da war ich zwar dabei, aber ich habe da noch nicht aktiv mit irgendwas mitgestaltet, mitgemacht. Und das war für uns auch die eine der wichtigsten, ich sag mal, Wendepunkte im unternehmerischen Handeln. Diese Wendephase war natürlich von der Möglichkeit, dass wir alles reglementiert hatten und von außen gesteuert und wir die Möglichkeit, mein Vater war sehr innovativ und selbst, ich sag mal, er war immer Motor in sich selbst, er wollte immer was tun, sich was bewegen und das war natürlich durch die gegebenen Rahmenbedingungen sehr schwer, dass da was umzusetzen war und wo dann die Wende kam, hat er sehr schnell für sich entschieden, okay, wir sind gut, wir wollen was tun und wir geben Gas, deswegen hat er auch schon 89 eine Baugenehmigung beantragt für einen Neubau, weil wir gemerkt haben, die räumlichen Gegebenheiten, die geben das gar nicht mehr her und da waren wir ganz schnell dabei und haben da recht schnell schon eine neue Halle gebaut und haben gesagt, Mensch, wir starten jetzt in den neuen Gegebenheiten durch.
Dann muss es ja aber auch schon eine Idee gegeben haben für weitere Maschinen oder andere Maschinen.
Naja, das war dann so eine Findungsphase, die man hatte. Klar, diese Nachfrage zur Bäckereimaschine, also sprich zu der Hörnchenwickelmaschine, war ganz schnell bei null, weil wie gesagt, da gab es dann andere Möglichkeiten. Und dann haben wir erst so ein bisschen gesagt, Mensch, was können wir noch? Wir waren im Werkzeugbau und im Vorrichtungsbau ziemlich gut aufgestellt, weil wir gutes Personal dafür hatten und haben dann eigentlich versucht, mal so ein bisschen in die Richtung einzuspringen zu dieser, gerade zur Anfangswendephase, haben dann für Mercedes-Benz in Kassel viele Vorrichtungen und Werkzeuge gebaut. Die haben uns so ein bisschen den Start ermöglicht, einfach mal ins Laufen zu kommen und dann kam recht schnell diese Einsicht, Mensch, die Branche, die wir eigentlich haben, mit der wir uns auch so ein bisschen auskennen. Es gab dann auch eine zweite Maschine schon, muss man sagen, Ende der 80er Jahre haben wir schon eine Dosiermaschine gebaut, jetzt für den, der sich nicht vorstellen kann, das ist eigentlich das, was der Dosiersack, den man in der Hand hat, also wo das Plätzchen unten rauskommt, eben einfach mit einer Maschine zu machen.
Also so eine Tülle mit so einer, genau. Mit so einer, wie nennt man das denn?
Ja, ist mittlerweile ein Papier-Dosiersack, früher gab es auch Stoff, also so diese klassische Hand.
Drückt man oben zusammen und unten kommt.
Genau, Dresierbeutel heißt das, im Fachjargon.
Genau. Sieht perfekt aus. Und das kann man maschinell machen.
Genau, und das war dann auch schon zu DDR-Zeiten so eine Thematik, weil auch viele Bäcker gesagt haben, wir würden gerne Spritzgebäck, wie das so schön heißt, machen, also Plätzchen. Und da haben wir dann diese Plätzchen-Dosiermaschine erfunden und die haben wir dann in die Wendephase mitgenommen. Da war nicht sofort keine Nachfrage mehr da, da war schon Nachfrage da. Deswegen waren wir so ein bisschen zweigleisig zu dieser Phase gewesen und haben dann aber auch recht schnell gemerkt, Mensch, da ist schon Nachfrage da, wir sollten das Thema auch weiter forcieren. Und so hat jetzt dieses Thema Werkzeugbau, das hat uns so ein bisschen diese Basis geschaffen und haben uns auch mit dem Thema beschäftigt und haben dann eigentlich festgestellt, die Maschine ist zwar von der Funktion gut, die ist aber nicht den aktuellen technischen Standards entsprechend, weil ja die Mangelwirtschaft damals geherrscht hat. Mhm. Und da war dann auch mit wirklich tollen Mitarbeitern, die unglaublich schnell mit ganz viel Engagement haben, die dann einfach sich dieser Thematik gewidmet haben, dann mit wenig Möglichkeiten schnell so eine Maschine auf die Beine gestellt, die dann wirklich den aktuellen technischen Anforderungen gesprochen hat.
Und so nahmen die Dinge offenbar ihren Lauf. Um es mal kurz einzuordnen, wo Sie heute in der Entwicklung von Bäckereimaschinen stehen. Ich habe, als ich bei Ihnen in Bad Tabberz war, Ihren Kundenberater René Sinske getroffen und ihn nach den speziellen Wünschen der Kunden gefragt.
Ach, spezielle Wünsche haben wir aus der ganzen Welt. Ich hatte letzte Woche hier im Technologiezentrum einen Kunden aus Irland, ja, auch zum Thema Streusel streuen. Der hat auch runde Assietten bestreut mit einem relativ grammgenauen Gewicht von 2 Kilo pro Assiette. War da und der wollte natürlich ganz feinen Streusel haben. Heute haben wir einen Kunden, der möchte ganz groben Streusel haben. Also es ist immer wieder spannend, ja, nicht nur in dem Thema mit dem Streuen, sondern auch in ganz vielen anderen Themen, die wir hier betreuen im Technologiezentrum. Ja, das ist Dosieren, ne, Schneiden sind ja noch unsere Spezialitäten. Also jede Woche ein anderer Kunde mit einer anderen Spezialität oder mit einem anderen Anspruch, den er gerne haben möchte.
Ja. Haben Sie schon mal einen weggeschickt und gesagt, geht nicht?
Unser Anspruch ist eigentlich, geht nicht, gibt's nicht, sage ich jetzt mal so. aber ja, natürlich gibt es durchaus auch Anfragen, wo wir sagen müssen, das ist jetzt nicht unser Kerngeschäft. Ne, aber wir sind zumindest so in der Branche etabliert, dass wir sagen, komm. Geh mal da oder dorthin, da wird dir mit dem Thema, was du gerne hättest, auch besser geholfen als bei uns. Ne? Ne, wir haben hier drüben eine ganz andere Geschichte.
Gehen wir mal rüber.
Weit ab von Bäckerei. Ja? Das haben wir die Woche davor gemacht oder auch letzte Woche, ich weiß es gar nicht mehr genau.
Das will man nicht essen.
Nee, das will man nicht essen, aber das haben wir auch gestreut. Ne? Das ist Wegekies, Split. Das, solche Anfragen bekommen wir auch mal rein zwischendurch.
Was wird das dann? Also wir sehen jetzt hier eine Platte mit ganz kleinem Split drauf, aber gleichmäßig verteilt.
Gleichmäßig verteilt. Was das genau wird, darf ich gar nicht so sagen. Das ist noch recht geheim. Das sind wir natürlich auch bei gewissen Dingen auch zur Verschwiegenheit ab und zu mal angehalten. Aber das ist auch ein Projekt für, sag ich mal, aus der Holzbranche raus, die sich da neue Wege gehen wollen und dann halt auch mal an uns rantreten.
Was war denn so das Verrückteste, was Sie mal machen mussten, durften?
Ja, was heißt verrückt? Wir haben durchaus auch Firmen, die zum Beispiel in der Gefriertrockenszene, also in der Gefriertrockenprodukte herstellen, ja? Wo wir ja so kleine Fruchtpürees hergestellt haben, dosiert haben, ja, in unheimlich großen Mengen auch, ja, Tonnen im Jahr machen die. Dann hatte ich mal einen Kunden hier, der wollte gerne gehackte Stränge dosiert haben, Schiwabschischi-Stränge, ja. Naja, haben wir halt mal gehacktes dosiert, ja, in Streifen. Das war mal so eine Anfrage. Antipasti füllen, Kirschpaprika füllen mit Frischkäse. War auch mal so eine Anfrage, die jetzt nicht typisch Bäckerei- oder Konditorei-lastig ist. Ja, ja, immer wieder spannend. Ne? Bis hin zu Wegekies auf einer Unterlage.
Kurze Erinnerung, bevor es weitergeht. Das hier ist eine Spezialfolge. Normalerweise gibt es in diesem Kanal jeden Tag aktuelle News, fundierte Reportagen und kluge Interviews aus Thüringen. Unsere Reporterinnen und Reporter sind dazu im ganzen Land unterwegs. Wenn Sie immer informiert sein wollen, abonnieren Sie uns. Top-Thema Thüringen in ARD Sounds.
Es ist ja nicht der kleine Dorfbäcker, die zu Ihnen kommen als Kunden. Das sind eher Ketten, Großbäckereien. Wo geht das los? Ab wo brauche ich eine Dosiermaschine für den Dressierbeutel, den ich nicht mehr in der Hand halten möchte?
Ja gut, die Motivation für so eine Maschine ist in völlig verschiedenen Ebenen zu betrachten, muss man ganz ehrlich sagen. Also wir haben auch wirklich ganz kleine Bäcker, die einfach sagen, Mensch, wir haben ja nicht nur Lösungen, die irgendwas in Riesendimensionen verändern, also sprich Riesenproduktivität erzeugen, sondern wir haben auch Sachen, die einfach irgendwas perfekter machen. Da kommen wir gleich mal zum Thema Schneidemaschinen, weil das auch ein wichtiger Punkt bei uns im Unternehmen ist. Die machen halt Sachen, ich sag mal, der Klassiker ist das Kuchenschneiden zum Beispiel. Das ist so ein Thema, oder eine Torte schneiden ist noch ein besseres Beispiel. Eine Torte schneiden, wenn man das schon mal selber gemacht hat, merkt man, Mensch, das ist gar nicht so einfach, das gleichmäßig hinzukriegen, gerade der Schnitt perfekt.
Je nach Belag, sehr kompliziert.
Das ist ein Riesenthema, haben wir uns auch sehr, sehr lange damit beschäftigt, haben uns auch intensiv dieses Prozesses angenommen, haben geguckt, worauf kommt es denn da an. Und selbst da gibt es Kunden, die wirklich nur vielleicht 5 Torten am Tag schneiden, die einfach sagen, Mensch, ich habe aber das Personal nicht oder ich möchte gar nicht den guten, besten Mitarbeiter fürs Tortenschneiden verwenden oder halt für 10 Torten am Tag, sondern ich kaufe eine Maschine und dann stelle ich die Torte drauf, drücke mein Programm an und die Maschine schneidet jeden Tag gleich, ohne dass ich mich irgendwie drum kümmern muss.
Dann deswegen, kann ich sagen, 4, 6, 12,
genau, ich stelle die Anzahl ein, weiß, was da parametriert ist, wie schnell ich das schneiden kann und dann habe ich da, und deswegen auch diese Frage nochmal aufzugreifen, es gibt ganz kleine Unternehmen, die Maschinen von uns brauchen oder nicht brauchen, aber gerne einsetzen und dann bis hin zu Industriekunden, aber Industriekunden ist nicht so unser Hauptthema, also so dieser mittelständische, klassische Vierarlberger mit 20, 30 Filialen, das ist so der optimale Kunde für uns. Mhm.
3 Fragen zum Tortenschneiden fallen mir da direkt ein. Das erste ist, was Sie sagen, 5 oder auch 10 Torten am Tag. Was kostet denn dann so eine Maschine? Weil dann kann ich ja relativ schnell ausrechnen, ab wann sich das für mich dann rechnet.
Also beginnt mit, glaube ich, knapp unter 20.000 Euro ist die erste Stufe, die wir haben. Also ist ja komplett automatisiert und geht bis 50.000, 60.000 Euro, kann das schon mal.
So, wenn ich jetzt 20.000 Euro dahinlege zum Tortenschneiden, gut, ich spare Personal, aber da brauche ich schon eine Weile, bis das rein ist.
Das ist schon langfristig betrachtet. Eine Maschineninvestition ist ja mal langfristig ein Thema.
Das heißt, Ihre Maschinen halten auch sehr lang?
Ja, das ist sicherlich auch unser Markenzeichen, dass wir einfach qualitativ hochwertige Maschinen, also nicht der Billigheimser sind, sondern gute Maschinen bauen. Und wir haben ganz viele Maschinen aus den 90er Jahren, die immer noch bei Kunden laufen, die auch ganz wenig Ersatzteile mal bestellen, weil einfach die Maschine gut ist.
Das ist aber auch Mist für Sie.
Ab einem gewissen Punkt ist es natürlich klar, würden wir natürlich dann wieder mal eine neue Maschine verkaufen. Aber ich sag mal, wir wollen ja immer weiter leben und wir versuchen ja immer irgendwann Maschinen zu verkaufen. Deswegen ist es, ob es jetzt nach 10 Jahren ist oder nach 20 Jahren, ist es in Ordnung für uns, weil wir dann es viel leichter haben, die Maschine wieder an den Kunden zu verkaufen.
Kommen wir nochmal darauf zurück. Frage 2 zum Thema Tortenschneiden. Ich stelle mir jetzt vor, also andersrum, mein Sohnemann hat ein Projekt neulich gemacht für einen Englischunterricht. Sie sollten ein Backtutorial drehen, filmen. 4 Jungs, die eine Hammer-Himbeertorte gebastelt haben, wo dann zum Schluss ganz viele Früchte und Macarons noch oben drauf waren. Kommt damit auch Ihre Schneidemaschine zurecht? Oder? Weil ich habe ja dann da gestanden und mit dem Messer ringsrum gezirkelt, dass ich irgendwie die Stücknadel rauskriege und den Belag nicht kaputt mache oder so teile, dass es auch gut aussieht. Da kann ja die Maschine keine Rücksicht nehmen, oder?
Das hört sich schon mal spannend an. Das ist jetzt nicht das leichteste Projekt, würde ich sagen, so eine Maschine Torte zu schneiden. Aber grundsätzlich, ja, es gibt ganz wenig, die wir nicht schneiden können. Wir haben da verschiedene Technologien über die Jahre erarbeitet, womit man was gut machen kann. Das ist meistens ein Doppelmesser, heißt das bei uns. Das ist ein 2-Messer. Jeder, der so mal so ein Elektromesser in der Hand hatte, was so mit 2 so Messern elektrisch arbeitet, das ist so ein bisschen das Grundprinzip, was wir haben.
Dass man das nicht verschiebt, ne?
Genau. Das sorgt dafür, dass das, was oben drauf ist, liegen bleibt, weil ein Messer vor und eins geht zurück. Wir haben das auch so ein bisschen mal analysiert, was passiert denn da, warum passiert denn da was. Und dann haben wir ganz viele Parameter, die mit denen ich gewisse Sachen noch lösen kann. Ich habe zum Beispiel eine automatische Reinigung, wo ich das Messer leicht befeuchte, was beim Tortenschneiden ja immer ein Thema ist, dass das Messer ins Wasser gesteckt wird zum Schneiden. Dann haben wir eine Heizung dran, dass ich also mit Hitze Schokolade durchschmelzen kann und ich kann das einstellen, wann die Heizung eingreifen soll. Also wir haben da ziemlich viel Know-how und Technik dran, damit wir die verschiedensten Aufgaben umsetzen können.
Klingt geheimnisvoll. Kommen wir auch noch drauf zurück. 3. Frage zum Thema Tortenschneiden. Auch wieder mein Sohnemann, weil diese Himbeertorte musste in 3 Schichten gestaltet werden. Das heißt, wir mussten den Boden auch horizontal schneiden. Da waren die Jungs völlig aufgeschmissen. Da habe ich, was ich bei meiner Mutter gelernt habe, den Zwirnsfaden rausgeholt, ringsrum gelegt, durchgezogen. Ist auch noch ein bisschen schief, aber ist egal. Es hat funktioniert. Können Sie das auch?
Ja, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt bei uns, muss man ganz klar sagen. Auch dieses Thema ist irgendwann recht schnell mal über unsere Kunden, weil das einfach auch wirklich genau dasselbe Problem haben die auch. Die haben zwar etwas, so eine Handsäge, die man nutzen kann, um was zu schneiden. Also die machen es nicht klassisch mit dem Bindfaden mehr. Die haben so eine Säge, so eine Handbügelsäge, mit der die das beschneiden. Und auch da kam irgendwann der Punkt auf, okay, auch das geht nicht schön und das ist auch kompliziert. Und gerade je größer das wird, und jetzt stellen wir uns mal vor, das haben viele vielleicht nicht so auf dem Schirm, es ist nicht nur ein Tortenboden, es ist ein Bienenstich, der ist 60 cm mal 80 cm groß, also wirklich fast ein Quadratmeter groß. Und den muss ich aufschneiden, da geht es nämlich gar nicht mehr.
Als großes Blech jetzt.
Genau, als großes eckiges Blech gibt es auch, also ein gefüllter Bienenstich, der Klassiker. Gerade da merkt man, dass es auch notwendig ist, irgendeine Technik zu erfinden dafür. Und das haben wir auch gemacht und haben da eigentlich eine Horizontalschneidemaschine bei uns sozusagen ins Programm aufgenommen, die genau diese Aufgabe macht. Die hat 1 Messer, wenn ich das in der kleinsten Variante haben möchte, bis zu 5 Messer, wenn ich die größte Variante nehme, dann kann ich bis zu 5 Schnitte mit einmal durchweg erzeugen.
Macht so eine Maschine auch mal einen Fehler?
Nö. Also wenn ein Fehler ist, dann hat der Bediener irgendwas falsch eingestellt.
Aber trotzdem müssen Sie ja erstmal in diesem Entwicklungsprozess viele, viele Schritte gehen. Da wird ja sicher auch viel schief gegangen sein. Sind Sie da schon manchmal verzweifelt, wo Sie gesagt haben, oh, meine Idee wird wohl doch nicht funktionieren oder?
Naja, es ist halt eine Branche, die nicht so einfach zu betreuen ist, weil der Hauptunterschied zu allen anderen, das heißt zu allen, aber zu vielen anderen Branchen ist halt, dass wir in keinster Weise irgendwas Normierbares haben. Also wir haben kein Stück Metall, was in einem Tabellenbuch eine bestimmte Spezifikation und Güte hat. Wir haben halt einen Apfelkuchen oder einen Bienenstich und der ist halt bei jedem Bäcker anders. Sprich, diese Anfrage, könnt ihr meinen Bienenstich mit einer Maschine schneiden, kann ich immer nur mit höchstwahrscheinlich beantworten, nicht mit ja. Weil im Endeffekt müssen wir es probieren. Das ist so, die Kunden kommen zu uns, wir probieren, bringen ihre Produkte mit, wir fahren mit der Maschine zum Kunden und erst wenn wir die Tests gemacht haben, wissen wir beide, okay, das funktioniert. Weil es eben riesen Unterschiede gibt.
Wird bei Ihnen in der Firma auch selbst gebacken für diese Tests oder
Wer macht das dann? Wir haben uns technisch vorbereitet, dass wir eigentlich unser Kundenzentrum so weit aufgerüstet haben, dass wir eigentlich auch komplette Backprozesse abbilden können. Wir haben Ofen, wir haben Knetmaschinen da, wir haben Anschlagmaschinen da. Also wir haben alles, was wir brauchen, wirklich zu produzieren in relativ praxisnahen Umständen.
Aber gibt es dann richtig einen Bäcker im Haus bei Ihnen oder ist das dann so eine Hobbynummer eher?
Nee. Also wir haben da mittlerweile auch unser Personal so. Also wir arbeiten ja auch beim Kunden mit unserem Personal und das sind dann sogenannte Anwendungstechniker. Anwendungstechniker sind jetzt bei uns keine Techniker, die sind natürlich, haben den technischen Background, aber die arbeiten mittlerweile über so viel Erfahrungsschätze dort, dass die eigentlich halbe Bäcker mittlerweile sind und dann eigentlich genau wissen, was die machen müssen. Und wir haben auch mittlerweile Personal, die eigentlich aus der Bäckerhistorie kommen, also Bäcker und Konditormeister haben auch bei uns beschäftigt. Ein Bäcker wird nie ein riesenhochgradige Automatisierung haben, weil die viel zu individuelle Produkte haben, die viel zu viel, das ist halt, die haben nicht tausende von einer Sorte, die haben eben 20 Sorten mit jeweils 500 Stück, so mal als Beispiel, gerade bei so einer Belegstrecke, was Sie angesprochen haben, da redet man über so eine Strecke, wo belegte Brötchen drauf zusammengebaut werden, nennen wir es mal so.
Da also kommen vorne die Semmeln rein, die werden aber schon geschnitten dann auch von dieser Portionierstrecke Brötchen. Und dann läuft das auf dem Förderband oder wie geht das dann weiter?
Genau, der Bäcker backt ja sein Brötchen logischerweise selbst,
legt
es auf die Anlage, wird dann vorne geschnitten, damit erstmal die zwei Hälften sind, weil jedes belegte Brötchen muss ja immer geteilt werden, sonst passt ja kein Belag rein. Dann legt er das vorne auf und dann unterstützen wir ihn quasi nur bei dem Prozess, dass es sauber und optimal vorbereitet an ihm vorbeiläuft. Also sprich nicht irgendwie, ich lege alle Produkte, was bisher der Status quo war, auf den Tisch aus und versucht dann irgendwie Stück für Stück alles zu belegen.
Ja, man kennt das ja, wenn man für die Kinder die Schulbrote macht, ne, da hat man irgendwie alles und hier noch ein bisschen Obst, dann noch was kleines Süßes und das liegt dann irgendwie da alles rum und man, es ist Wahnsinn. Und dann hat man wirklich eine halbe Stunde zu tun. Aber mit Ihrer Strecke könnte ich eine halbe Stunde wie viel Brötchen fertig kriegen?
Also wir schaffen 10.000 Euro Brötchen eine Stunde, das ist kein Problem.
Okay.
Aber wie gesagt, es hängt von den Mitarbeitern. Also wir haben das jetzt nicht automatisiert, dass die Mitarbeiter weg sind, sondern die Mitarbeiter, die da sind, arbeiten nur in super Prozessen. Die arbeiten an der Linie mit allen Zutaten, die brauchen, optimal positioniert, dass die also sehr auch ergonomisch gut arbeiten können und sehr einfach im Prozess sicher arbeiten können.
Was war denn der abgefahrenste Wunsch oder die verrückteste Anfrage eines Kunden?
Abgefahren finde ich jetzt keine. Was immer schöne Anfragen sind, wenn es eben Sachen sind, so Branchen, die eben wirklich speziell sind. Sag mal, jetzt haben wir eine Maschine aus dem FC Köln, glaube ich, gebaut für den Stadion, für den eigenen Stadionbetrieb, den die da forcieren, also zum Brötchenschneiden für die Frikadellensemmel sozusagen. Das ist so ein Klassiker, was ich immer gut finde. Wir haben schon Maschinen für Lufthansa, für verschiedene Fluggesellschaften gebaut, die halt, wo ich weiß, wenn ich mit dieser Fluggesellschaft irgendwann mal fliege, dass das Brötchen, was ich da in die Hand bekomme, garantiert durch unsere Maschine gelaufen ist. Das ist toll.
Würden Sie dann die Schnittfläche prüfen oder?
Naja, ist immer so ein bisschen Eigenärgernis hat man da schon. Also das betrachtet man, das ist ganz interessant. Jeden Mitarbeiter, der bei uns irgendwann mal anfängt und diese Branche noch gar nicht kennt, dem tue ich im Bewerbungsgespräch immer sagen, Mensch, du wirst sehen, wenn du das hier arbeitest, gehst du in den Bäckerladen anders rein. Du guckst ganz anders hin. Wenn du eine Maschine kennst, die irgendwas macht, was da drinnen liegt, hast du andere Augen in der Binde. Und das bestätigen alle. Das ist genauso.
Verständlich. Was macht denn Bad Tabberz zu einem besseren Standort als jedes Industriegebiet in NRW oder Bayern oder was weiß ich?
Also ein Riesenstandortvorteil haben wir, das liegt jetzt vielleicht nicht direkt an Bad Tabberz, aber an der Region, wo wir uns befinden, dass wir eigentlich zentral in Deutschland sind. Also sprich, unsere Kundenbetreuung kann relativ unproblematisch, ich sag mal, Norden, Süden, Osten, Westen haben wir überall maximal 4 Stunden. Das ist immer fast jeden Punkt, den wir da erreicht haben. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, muss man einfach sagen. Das ist ein Standortvorteil, den wir in Thüringen haben. Das ist tolle Anbindung, Autobahn in alle Richtungen. Sind wir gut angebunden, also das ist schon für uns schön. Bad Tabberz als Standort ist natürlich erstmal für Gewerbe ist untypisch, weil es kein riesen Gewerbegebiet gibt. Wir sind da groß geworden, ich habe unheimlich Herzblut oder unsere Familie unheimlich Herzblut in unserem Ort, weil wir eigentlich da auch Fan davon sind und total uns wohlfühlen. Und wir das wirklich gerne tun, in Tabberz ansässig zu sein, muss ich sagen, das ist toll.
Im Ort sind Sie ja sicher bekannt, nur darüber hinaus, wenn irgendjemand sagt, Krummbein rationell, ich wüsste oder hätte bis vor kurzem auch nicht gewusst,
was sie machen. Ja, das glaube ich. Ich glaube, sogar im Ort sind wir nicht jedem bekannt. Das habe ich, du hörst immer mal so raus, Mensch, das macht ihr eigentlich gar keinen. Ich habe das schon mal gehört, aber ich weiß gar nicht, was ihr so richtig macht. Das ist so, weil wir halt auch keine Laufkundschaft haben, die in Tarbert irgendwas bei uns kauft. Deswegen ist das schon, wir sind irgendwie schon bekannt, aber nicht jedem.
Wie erklären Sie es in einem Satz, wenn es mal ganz schnell gehen muss?
Stell dir einfach eine Bäckerei vor und denk nicht an Backöfen und an Knetmaschinen. Wir machen alles andere, was dort eine Rolle spielen könnte. Nicht alles, aber vieles.
Wie viele Maschinen gehen da jeden Tag bei Ihnen vom Hof?
Naja, jeden Tag, aber ich kann schon sagen, pro Tag eine.
Mhm. Ja. Was können denn Ihre Maschinen besser als andere? Ich meine, es gibt ja Konkurrenz, logischerweise.
Mhm. Ja gut, wir haben unheimlich viel Erfahrung drin, muss man sagen, unsere Maschinen. Also wir haben mittlerweile, wenn ich jetzt hochrechne, sind es fast 40 Maschinentypen, die ich im Standard bei uns bestellen kann. Also ich habe so eine Katalogmaschinen nennen wir das quasi, die quasi abgebildet sind im Katalog, sagen, Mensch, ich brauche die Maschine, die soll das machen. Und dann sage ich, die kannst du nehmen, die passt für dich. Das ist das Thema, also wir sagen, wir haben eine ziemlich große Bandbreite, haben auch verschiedene Typen von Maschinen, die halt verschiedene Sachen mal gut können. Und dann ist es, glaube ich, einfach diese Entwicklungsthematik, dass wir viele, viele Jahre mit dem Thema schon auseinandersetzen und die Maschinen immer wirklich weiterentwickeln.
Können die ohne weiteres nachgebaut werden? Ich sag mal, Nachahmer, Plagiate?
Ja, gibt es mit Sicherheit. Also es gibt auch schon Nachbauten, was ja eigentlich in gewisser Weise auch ein Kompliment für eine Maschine ist, wenn immer nachgebaut wird. Gell?
Nur wirtschaftlich halt schwierig.
Wirtschaftlich nicht immer ein Problem, aber wir haben auch gemerkt, das ist halt, es gab Nachbauten, die aber sich nicht lange am Markt gehalten haben, weil sicherlich auch ein Nachbau immer nur ohne Wissensstand nachbauen schwer ist, weil gewisse Details an den Maschinen halt manchmal sehr komplex und kompliziert wirken und die dann vielleicht weggelassen werden und dann ist die Maschine halt nicht so wie unsere. Sie funktioniert halt nicht. Und das ist das, was wir erfahren haben, warum die Maschinen, die sie nachgebaut haben, nach kurzer Zeit wieder weg war vom Markt, weil es einfach nicht so funktioniert hat wie bei uns.
Was aus Ihrem Maschinenpark macht Sie ganz besonders stolz?
Ja, ich glaube, das Thema dieser Snack-Linie, wo wir eben schon mal drüber gesprochen haben, ist schon was, wo ich ziemlich stolz drauf bin, weil wir da eigentlich so einen Markt erobert haben, der war gar nicht da bis zu einem bestimmten Punkt. Wir haben gemerkt, da passiert was und haben uns recht schnell damit auseinandergesetzt und sind auch da sicherlich Marktführer.
Wenn wir von Marktführer sprechen, von welcher Marktgröße sprechen wir dann?
Marktgröße inwiefern?
Also reden wir von Deutschland, Europa, weltweit, wo finde ich Ihre Maschinen?
Also wir sind wirklich auf der ganzen Welt vertreten. Wir haben in Deutschland, das ist natürlich unser Hauptthema, wo wir selber auch alles selber machen und selbstständig verkaufen hauptsächlich. Im Ausland verkaufen wir hauptsächlich über Handelspartner, die dann unsere Marke Krummbein dort repräsentieren. Das ist also keine eigene Niederlassung, sondern fremde Partner, die das machen. Und da sind wir mittlerweile in 96 Ländern sind wir da unterwegs und haben dort Vertretung, wo jemand, der eine Kuchenschneidemaschine braucht, dort eine von uns bekommen könnte.
Was war so das Weiteste, wo Sie mal waren, wo Sie Ihre Maschine haben stehen sehen?
Australien, also Neuseeland ist schon die weiteste Strecke von uns entfernt. Tasmanien steht eine Maschine, die macht dort Bizet zum Beispiel. Das ist auch so ein bisschen das Weiteste, was wir haben. Und war von der, auch so eine Einzigartigkeit, weil das eine total tolle Firma ist, die was ganz Spezielles dort machen. Und das ist eigentlich auch genau der Löser für diese Problemfälle gewesen dort.
Da würde man gerne zur Reparatur mal hinreisen dann.
Ja, das ist schon ein interessantes Fleckchen Erde, wo man mal hinfahren könnte. Machen wir auch. Also unsere Techniker sind auch da und dort mal weltweit für Reparaturen unterwegs.
Nochmal Thema Bad Tabatz und der Standort. Ist es schwierig, Fachpersonal zu bekommen? Haben Sie Ihren ganz festen Stamm? Gibt es da eine Fluktuation oder suchen Sie?
Naja, also es ist natürlich schon schwierig, gar keine Frage. Das ist ja, glaube ich, in der jetzigen Zeit überall ein Thema, Fachkräfte zu bekommen, weil das Wort Fachkräfte ja da im Vordergrund steht. Also wir haben eine super Mitarbeiterstamm über viele, viele Jahre. Also das Thema Fluktuation ist bei uns nicht so hoch zum Glück, muss ich sagen. Das ist sicherlich auch irgendwoher kommt das ja auch, dass es das so ist, aber das ist nicht so ein Thema. Wir haben eine Mischung aus vielen alten Mitarbeitern, die schon viele Jahre da sind, die also wirklich unheimlich viel Know-how in der Firma haben und dann auch junge Mitarbeiter, wo wir das so ein bisschen mischen und diesen Wissenstransfer übergeben können. Und ja, wie gesagt, es ist halt ein Erfahrungsthema bei uns, es ist halt nichts, was so im Lehrbuch steht. Also das Wissen ist unser Hauptkapital, was wir haben.
Als ich bei Ihnen war, hatten Sie im Verkaufsraum einen Kunden, ich glaube aus Köln kam er, wenn ich mich recht entsinne. Darf ich erst nach Ihrem Namen fragen?
Jürgen Pistono.
Und Sie kommen warum hierher?
Um den Streuseler von der Firma Krummbein zu testen.
Den was?
Den Streuseler, ein Bestreuungssystem für Streuselkuchen oder Streuselteilchen oder in meinem Fall dann gebackenen Crumble, also fertig gebackenen Streusel.
Das heißt, Sie sind Bäcker oder...
Genau, ich habe eine Bäckerei in Köln und brauche für einen Kunden gebackenen Crumble und bin auf die Firma Krummbein aufmerksam geworden und ja, jetzt bin ich hier, um zu gucken, ob wir das Ergebnis rausbekommen, was dann für meinen Kunden letztendlich das Richtige ist.
Worauf kommt es denn an bei dem Ergebnis, weil Sie das so betonen?
Der Streusel muss gleichmäßig von der Größe sein, er muss im Grunde genommen lose gebacken werden. Also ich habe halt die Besonderheit, dass ich nicht wie klassisch jetzt in der Bäckerei der Kuchen komplett bedeckt sein muss, sondern er muss so lose sein, dass er nach dem Backen halt direkt abschüttbar ist und einzeln fällt und nicht zusammenbackt.
So, jetzt hat der Kollege hier so ein Backblech mal eben unter den Verteiler geschoben und jetzt krümelt das hier auf das Blech drauf. Passt das jetzt so?
Also wir sind erst ganz am Anfang. Wir haben ja vor 5 Minuten erst angefangen. Wir arbeiten uns jetzt auf die Bekörnungsgröße hin. Die sieht jetzt beim zweiten Durchgang schon auf jeden Fall ganz gut aus. Müssen dann nachher noch gucken, dass das Band schnell genug läuft, beziehungsweise die Walzen langsam genug laufen, dass die Bestreumenge halt so angepasst ist, dass er nach dem Backen nicht zusammenbackt, sondern halt lose backt.
Ich merke schon, Sie stecken schon ganz tief drin in der Materie. Okay, also das passt noch nicht, da müssen wir noch ein bisschen.
Genau, da müssen wir noch ein bisschen.
Wie haben Sie das bisher gemacht?
Noch gar nicht. Die Kundenanfrage ist halt neu, aber da wir über mehrere Tonnen im Jahr sprechen, ist es relativ unattraktiv, das händisch zu machen und deswegen bin ich heute hier.
Haben Sie es gelöst?
Ja, ja, klar. Also klar hört sich immer so gut an, aber also der Anspruch ist natürlich schon immer, alles zu lösen, weil wir auch unheimlich da nicht so schnell locker lassen, wenn wir so ein Thema haben, das muss ich ganz ehrlich sagen. War genau die Frage, der will Streusel produzieren, also nicht schon auf dem fertigen Kuchen, sondern der hat einen Kunden, der das gerne roh als Rohware kaufen möchte, sozusagen, damit er es dann auf seinen Kuchen aufbringen kann. Und da ging es halt darum, dass wir eine relativ gleichmäßiges eine Korngröße, heißt das so, in diesem Bereich von Streuseln erzeugen müssen, die gleichmäßig verteilt sind. Und das war die Aufgabe, die wir gekriegt haben. Hat ein bisschen gedauert, bis wir es hingekriegt haben, weil es von der Rezeptur, wieder das Thema, gibt halt nichts mehr Standardisiertes.
Das heißt, wenn da 3 Eier mehr plötzlich dran sind, haut es schon nicht mehr hin.
Die Fettanteil spielt eine Rolle, wie viel Butter ist dran sozusagen oder wie ist die Konstellation, wie wird er aufgeschlagen, wie lange wird er geschlagen oder geknetet. Also das spielt alles eine riesen Runde. Also wirklich, das ist nicht standardisiert. Selbst wenn ich jetzt die Rezeptur standardisiert ist, aber die Rohstoffe sind ja nicht standardisiert. Es gibt ja verschiedene Butter-Situationen mit Fettanteil, alles, was da eine Rolle spielt. Ja, ist immer eine Herausforderung, aber wir haben es hingekriegt.
Okay, schauen wir auf den Chef selbst. Wann sind Sie glücklich? Was begeistert Sie?
Also ich bin glücklich, das muss ich ganz ehrlich sagen, wenn bei uns alle eine Zufriedenheit in der Gesamtthematik herrscht. Also wenn wir erfolgreich sind, klar, erfolgreich ist immer was glücklich macht. Aber auch wenn wir sagen, okay, wir haben alle Spaß bei dem, was wir tun, und das, glaube ich, haben wir alle irgendwo und sind da. Mir ist Zufriedenheit unheimlich wichtig in jeder Ebene, von jedem Mitarbeiter, von mir persönlich, von meiner Familie. Das macht mich glücklich, wenn ich da Zufriedenheit überall habe.
Ich glaube, das passt an der Stelle jetzt perfekt. Ich habe nämlich Ihre Mitarbeiterin Sarah Erdmann gefragt, was sie als Chef ausmacht.
Die Seele, also die Seele des Unternehmens, die er natürlich auch versucht, immer wieder in dieses Familienunternehmen zurückzuführen. Also er ist quasi damit groß geworden. Sein Vater war der Gründer der Firma. Und es ist und bleibt ein Familienunternehmen mit allen Ecken und Kanten, allerdings auch mit allen Vorteilen. Uns quasi als junge Fachkräfte sowie auch jungen Familien kommt das extrem zugute, einen Chef zu haben, der nahbar ist, der Herz beweist, der versucht auch, wie soll ich sagen, Rahmenbedingungen zu geben, dass wir hier die Familie auch quasi in die Arbeitszeiten beispielsweise integrieren können. Ja, dass dann manchmal ein kleiner, sprunghafter Visionär ist, wo wir dann vielleicht alle denken, hupala, na gut, okay. Und letztendlich das ganze Team auch mitzieht und sagt, gut, okay, dann bauen wir diese Maschine, dann probieren wir das aus. Und nach dem Trial-and-Error-Prinzip, ja, also ein Untersaimer immer ein offenes Ohr hat.
Das würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Was ist denn Ihr Lieblingskuchen? Oder essen Sie gar keinen mehr?
Doch, ich esse gerne Kuchen. Ich esse sehr gerne Kirschkuchen.
Ohne Kern.
Das ist das Hauptziel, wobei das ja zum Glück in unserer Thematik nicht liegt. Also die Kerne raussortieren ist nicht unsere Aufgabe.
Weil ich habe immer, wenn Kirschkuchen gegessen wird in der Familie, ich habe immer den Kern. Den einen, der in dem Kuchen drin ist. Ich weiß gar nicht, woran
das liegt. Das ist natürlich eine komische Situation. Ja.
Also Sie entkernen nicht, aber Sie verteilen sie auf dem Teig dann.
Ja. Also wenn Sie zwar einen Kern haben, aber haben keine Kirsche drauf, das wär dann mein Thema.
Okay. Und dann könnte man das Blech nochmal durchschieben und dann kommen die Streusel noch dazu, genau. Oder? Ja, oder genau. Kommt vorher der Pudding?
Ja, der Pudding oder halt eine erste Schicht.
Dann werden die Kirschen verteilt, dann kommen Guss oder Streusel. Ginge beides?
Es gibt beides. Wir haben zum Beispiel klassische Anwendung. Erste Stufe ist Pudding oder halt Sahne. Geht auch bei einer Schwarzwälder Kirschtorte zum Beispiel. Sahne aufbringen, Kirschen reinfüllen, nochmal Sahne drauf, damit die Kirsche in der Sahne ist. Dann habe ich quasi eine komplette Sahneschicht mit Kirschen drin. Und dann obendrauf die Streusel, wenn das gewollt ist, wobei das untypisch ist bei einer Schwarzwälder Kirschtorte. Aber von der Logik her wäre das dann so.
Aber es müssten dann mehrere Maschinen sein. Und ich muss immer aus Maschine 1 das Blech nehmen und in Maschine 2 schieben? Oder gibt es da auch schon Übergänge, dass das dann sind wir ja fast bei der kompletten Automation.
Genau, also die Maschinen sind zwar Einzelmaschinen, die ich auch separat nutzen kann, aber unsere Philosophie ist einfach, wir sagen, okay, wir können die auch zusammenstellen. Also quasi aneinander rein und dann arbeiten die auch miteinander.
Okay, dann ist es also fast so, dass ich vorne mein Blech... Genau. mit dem Teig von der Fremdfirma-Maschine ausgerollt reinschiebe und hinten kommt der fertige, schiebt die Maschine an der letzten Stelle das Ding dann in den Ofen oder?
Nein, in den Ofen nicht. Das heißt, Stickenwagen, das sind diese Wägen, wo quasi drinnen die Bleche gelagert werden. Also wie so ein Etagenelement ist das, wo die 20 Bleche, die meistens in einzelnen Sticken reinpassen, drinnen abgestapelt werden und dieser komplette Wagen wird dann in den Ofen gesteckt.
Jetzt ganz viele den Finger heben. Natürlich wird die Schwarzwälder Kirschtorte nicht nochmal in den Ofen geschoben. Das wäre Quatsch.
Vollkommen richtig. Das war nur mal ein transparentes Beispiel, was jeder kennt. Gell?
Genau. Da sollte der Teig vorher schon gebacken sein. Ich habe eine Kategorie noch, nennt sich der Gedankensprint. Heißt also, es geht um ein bisschen Geschwindigkeit. Mhm. Ich habe ein paar Fragen und Sie versuchen, so schnell wie möglich zu antworten, was Ihnen spontan einfällt.
Okay.
Der Gedankensprint.
Womit wären Sie als Kind am liebsten berühmt geworden?
Das Thema Berühmtheit war für mich als Kind nie ein Thema gewesen. Nee, vielleicht als Rennfahrer.
Was denken Sie morgens, wenn der Wecker klingelt? Als erstes.
Als erstes? Was wird mein Tag bringen?
Nein. Welche Fähigkeit hätten Sie gern über Nacht erlernt?
Das ist gute Frage. Hellsehen.
Welcher Song läuft, wenn Ihre Energie in Musik übersetzt würde? Oder welcher Song verschafft Ihnen Energie?
Fällt mir keiner ein jetzt.
Was war Ihr unerwartetster Erfolgsmoment in den letzten 12 Monaten? Muss nicht die Firma sein, kann alles sein.
Nee, weil ich schon dieses Thema Firma mitteilen möchte, weil das für mich unerwartet war, ist diese Ehrung, also dass wir einer zu den 96 Firmen in Thüringen gewählt worden sind, die zu den Hidden Champions, sprich zu diesen Weltmarktführern auserkoren worden sind. Das hat mich schon überrascht.
Welches Wort fehlt Ihnen im Duden? Die Hörnchenwickelmaschine, ich weiß gar nicht, ob die drin steht.
Die steht bestimmt nicht drin, aber die würde gar nicht fehlen, haben Sie recht.
Worüber konnten Sie zuletzt herzlich lachen, obwohl es vielleicht auch ernst war?
Wir hatten so im Freitag Sommerfest mit Mitarbeitern und da gab es so eine kleine Challenge mit verschiedenen Aufgaben, da gab es einiges zum Lachen.
Wenn Sie für einen Tag tauschen dürften, mit wem und was würden Sie tun?
Dann würde ich mal gerne mal Bäcker sein. Würde das mal einmal durchspielen, weil das habe ich selber noch nie gemacht. Ich habe zwar ganz oft war ich schon dabei, aber ich habe noch nie selber als Bäcker gearbeitet. Das würde ich gerne mal machen.
Ich glaube, den Tipp werde ich in Ihre Firma mal verbreiten. Sollte hinzukriegen sein. Was in Ihrem Alltag wäre vor 5 oder 10 Jahren nicht denkbar gewesen?
Nee, was nicht denkbar gewesen wäre, ist einfach die einfache Kommunikation auf der ganzen Welt. Mit Bild, Ton und alles, was dazugehört. Das begeistert mich immer wieder.
Die Hidden Champions haben Sie angesprochen. Einen echten Champion erkennt man an. Punkt, Punkt, Punkt.
Umtriebige Innovation und dran, also immer dran zu bleiben, einfach nicht aufzugeben, so ein Thema.
Klingt gut. Lass mal so stehen. Also, wir gucken noch mal ganz kurz in die Zukunft. Also nicht Glaskugel, einfach Ihre Wünsche, Ziele, Hoffnungen, ob die jetzt realisierbar sind oder nicht, aber was wäre da bei Ihnen auf der Agenda?
Ja, mit Sicherheit, wie alle sich wünschen, Gesundheit. Das ist sicherlich das allerwichtigste Thema für uns alle, weil wenn das nicht so ist, wie es sein muss, dann hat man natürlich andere Probleme zu lösen. Aber mein Hauptwunsch ist eigentlich, dass wir bodenständig, glaube ich, dass das, was wir aufgebaut haben, mit der Art und Weise, wie wir das machen, weiter Erfolg hat. Das würde ich mich sehr drüber freuen.
Wo sind Sie unzufrieden noch?
Ja, Bürokratie ist ein Thema, was mich unheimlich umtreibt und was mich unheimlich nervt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Was wäre da der Wunsch?
Also, dass das Bewusstsein größer wird, das Unternehmen unserer Größe, wir haben 50, 53 Mitarbeiter, je nachdem, was wir gerade zählen, einfach, dass die Leistungsfähigkeit der Firma in unserem Tagesgeschäft liegen kann und nicht in der Bürokratie Sachen rundherum zu organisieren.
Wo sehen Sie Krumbein rationell in 10 Jahren, 15 Jahren? Setzen Sie was ein?
Ich sehe uns wahrscheinlich oder hoffentlich in dem Bereich, wo wir uns jetzt bewegen, weiterhin als wirklich präsentes Unternehmen, das muss ich klar sagen. Gerne auch noch in anderen Branchen, die dem Thema sehr ähnlich sind. Was uns immer wieder antreibt und was uns auch wirklich vom Kunden auch wieder rübergespiegelt wird, ist halt, dass wir sehr kundenorientiert und sehr nah sind. Also sprich, dass wir sind jetzt nicht so ein Verkäufer für irgendeine Technik, sondern wir sind einfach so ein Problemlöser und dass wir nah dran sind und der Kunde ein Thema hat und wir gehen diesen Weg gemeinsam. Der hat eine Idee, wir haben eine Möglichkeit, wie wir es lösen können und so arbeiten wir mit den Kunden einfach Hand in Hand und das ist auch total toll, muss ich sagen. Unsere Kunden sind, wie soll ich sagen, das Gegenüber ist uns unheimlich auf Augenhöhe, das ist das Schöne dabei. Also wir arbeiten sehr, sehr auf Augenhöhe, nicht von oben herab. Und wir sind schon ein Partner bei den Kunden. Und das kommt auch so an. Ich glaube, das schätzen auch unsere Kunden sehr von uns. Und das ist total glaubhaft, total ehrlich und führt einfach zu so einem totalen Vertrauen in uns rein.
Das war Krumbein Rationell, ein Unternehmen, das mit Teigtechnik und Tempo auf Weltniveau agiert. Bleiben Sie unsichtbar, neugierig bis zur nächsten Folge von Unsichtbar Groß. Und ich sage danke an Ralf Krumbein, dass Sie hier waren.
Vielen Dank. Bis bald.
Das war wieder ein spannender Einblick in die kleine, große Welt der Hidden Champions aus Thüringen. Auf diesem Kanal gibt es außerdem jeden Tag aktuelle News, fundierte Reportagen und kluge Interviews aus Thüringen, direkt von unseren Reporterinnen und Reportern. Also, Top-Thema Thüringen abonnieren, zu finden in ARD Sounds.
Unsichtbar groß. Thüringens Hidden Champions erzählen.